Der Grund, warum ich mir ausgerechnet diese Erzählung von der blutenden Frau für die Predigt heute ausgesucht habe, ist der, weil ich selber eine Frau bin und mich deshalb vielleicht etwas einfacher in die weibliche Hauptperson hineinversetzen kann als ein männlicher Verkündiger. Der andere Grund ist mein Beruf. Wie ich ja vorhin schon erzählt habe, ich arbeite in einer Apotheke und da habe ich fast tagtäglich mit teilweise sehr intimen und körperlichen Themen zu tun. Darum fällt es mir auch nicht besonders schwer, darüber zu sprechen. Das ist sozusagen Alltagsgeschäft für mich. Und die Krankheit dieser Frau ist eben eine sehr intime und körperliche. Und da müsst ihr jetzt alle zusammen mit mir durch. Ein bisschen höher? Okay. Es handelt sich hier um zwei ineinander verschachtelte Erzählungen. Einmal die von der Erweckung der Tochter des Jairus, die als Rahmenerzählung dient, und die, die von der Heilung der blutenden Frau berichtet und die im Zentrum steht und um die es ja dann heute gehen soll. Jesus fährt mit seinen Jüngern über den See Genezareth. Als sie am Ufer ankommen, versammelt sich schon wieder eine große Menschenmenge um ihn herum. Darunter auch ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde. Sein Name ist Jairus. Er ist der Vater einer einzigen Tochter von etwa 12 Jahren, die im Sterben liegt. Der verzweifelte Vater kniet vor Jesus nieder und bittet ihn, seine Tochter zu heilen. Jesus macht sich sofort mit Jairus und seinen Jüngern auf den Weg. Doch sie kommen nur langsam voran wegen der vielen Menschen, die sich um sie herumdrängen. Gallimarktsgedränge am Freitagabend kurz vorm Feuerwerk, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und dieses Getümmel nutzt eine Frau als passende Gelegenheit. Sie hat eine typische Frauenkrankheit. Sie leidet seit 12 Jahren an Blutungen. Nach heutigem medizinischen Erkenntnisstand hat sie wahrscheinlich gutartige Wucherungen, die diese Blutungen verursachen. Heutzutage würde ein Arzt wahrscheinlich ein Hormonpräparat verschreiben oder die Wucherungen mittels einer Operation entfernen. Zur damaligen Zeit war der Einsatz dieser beiden Methoden natürlich noch nicht möglich. Trotzdem unternimmt die Frau alles, was ihr zur Verfügung steht, um gesund zu werden. Sie muss eine sehr reiche Frau gewesen sein, denn sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Nur reiche Leute konnten sich einen Arzt leisten. So hat diese Frau im Laufe der letzten 12 Jahre all ihr Geld für Behandlungen ausgegeben. Denn diese Arztbesuche waren ihre einzige Hoffnung, doch noch gesund zu werden. Leider ohne den geringsten Erfolg. Niemand hatte ihr helfen können, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Nach biblischer Vorstellung liegt im Blut die Lebenskraft des Menschen. In der Achtung vor dem Leben, das Gott schenkt und das es stets zu bewahren gilt, liegt letztendlich die theologische Begründung der gesetzlichen Bestimmungen des Alten Testamentes verborgen. Alles, was irgendwie mit Blut zu tun hat, wird darum der Verfügungsgewalt des Menschen entzogen. Bei der Erkrankung dieser Frau haben wir es mit einer Dauerblutung zu tun. Dabei galt nach den alttestamentlichen Gesetzen schon die normal menstruierende Frau als unrein. Karin wird uns nun einige Verse aus 3. Mose 15 lesen, um zu verdeutlichen, womit diese Frau neben der körperlichen Belastung noch zu kämpfen hatte.
Ja, ich lese aus 3. Mose 15 die Verse 19 bis 31. Wenn eine Frau ihre monatliche Blutung hat, ist sie 7 Tage unrein. Wer sie berührt, ist ebenfalls bis zum Abend unrein. Alles, worauf sie sich in dieser Zeit legt und setzt, wird unrein. Jeder, der ihr Bett oder etwas, worauf sie gesessen hat, berührt, muss sich und seine Kleider waschen, bis zum Abend bleibt er unrein. Liegt etwas auf ihrem Bett oder Sitzplatz und jemand fasst es an, so wird auch er unrein bis zum Abend. Wenn ein Mann während dieser Zeit mit ihr schlafen sollte, so ist auch er 7 Tage unrein, ebenso jedes Bett, auf dem er liegt. Hat eine Frau Blutung über die normale Zeit hinaus oder außerhalb ihrer monatlichen Regel, dann ist sie während dieser Zeit unrein, wie zur Zeit ihrer Monatsblutung. Jedes Bett, auf dem sie liegt, und jeder Gegenstand, auf dem sie sitzt, wird unrein. Wer eines dieser Dinge berührt, wird ebenfalls unrein. Er muss sich und seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein. Wenn die Blutungen aufgehört haben, wartet die Frau noch weitere 7 Tage, bis sie wieder rein ist. Am 8. Tag geht sie mit 2 Turteltauben oder 2 anderen Tauben zum Eingang des heiligen Zeltes und gibt sie dort dem Priester. Dieser bringt die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer dar, um die Frau von der Unreinheit ihrer Blutung zu befreien und sie mit mir, dem Herrn, zu versöhnen. Ihr, Mose und Aaron, sollt die Israeliten davor warnen, sich zu verunreinigen und das Heiligtum, in dem ich mitten unter euch wohne, zu entweihen, denn sonst müssen sie sterben.
Ja, vielen Dank. Es lässt sich heute gedanklich kaum noch nachvollziehen, in was für einer verzweifelten Lage sich diese Frau befunden haben muss, weil sie seit 12 Jahren ohne Unterlass blutete. Sie ist eine Unberührbare. Durch die Corona-Zeit können wir vielleicht so ein bisschen nachempfinden, was es für diese Frau bedeutet, keinerlei Berührung zu erfahren. Keine Umarmung, kein Händeschütteln, keinerlei körperliche Nähe, von niemandem. Und das, so wie es aussieht, wahrscheinlich bis zum Ende ihres Lebens. Die ganze Dimension und gerade auch die psychischen Folgen dieses Unterberührtseins können wir uns dabei kaum vorstellen. Was für eine grausame, bittere und hoffnungslose Perspektive. Ohne Aussicht auf Besserung ist sie eine lebenslang Unreine, eine Unreine ersten Grades. Das ist die höchste Stufe der Unreinheit, gleichzusetzen mit Aussätzigen und Besessenen. Aus diesem Grund ist sie auch völlig kultunfähig. Sie darf nicht in die Nähe des Tempels, nicht einmal in den Vorhof für die Heiden, geschweige denn in den Vorhof für die Frauen. Sie darf auch keine Synagoge betreten oder an religiösen Familienfesten, wie zum Beispiel dem Passafest, teilnehmen. Sie ist ganz allein. Sie ist weder Ehefrau, denn sie darf mit keinem Mann zusammen sein, noch Mutter, denn aufgrund ihrer Erkrankung könnte sie ja auch gar nicht schwanger werden. Doch nur verheiratete Frauen mit Kindern erfüllten ihre vorgeschriebene Rolle. Genossen den Schutz der Familie, waren sozial abgesichert und gesellschaftlich anerkannt. Ehelosigkeit hingegen und vor allem Unfruchtbarkeit waren für Frauen damals das Allerschlimmste. Kinderlosigkeit galt sogar als Strafe Gottes, genauso wie Krankheiten generell als von Gott verhängte Strafen für begangenes Unrecht, für Sünde galten. Das zumindest ist die Haltung der Menschen zur Zeit Jesu. Diese Frau kann die wichtigste Bestimmung ihres Lebens, ihre Bestimmung als Ehefrau und Mutter, nicht erfüllen und erntet dafür nicht etwa Mitleid oder Anteilnahme, sondern nur Ablehnung und Abscheu. Sie ist nicht Teil der Gesellschaft, sondern völlig isoliert und empfindet sich selbst wahrscheinlich nur noch als Zumutung und Belastung. Weil man ihre Krankheit nicht auf Anhieb sieht, wie zum Beispiel bei einem Aussätzigen, muss sie andere Menschen auch noch immer vor sich selbst warnen. Und das über all die Jahre, immer wieder diese peinliche Geschichte erzählen, 12 Jahre lang. Sie wird eine Scheu vor anderen Menschen entwickelt haben, die sie sich immer weiter zurückziehen lässt, bis sie für ihre Umgebung nahezu unsichtbar wird. Ganz zu schweigen von dem andauernden Blutverlust. Wie erschöpft, geschwächt, verzweifelt und einsam muss sich diese Frau gefühlt haben. Gesellschaftlich, körperlich und finanziell am Ende. Ausgeblutet. Mehr tot als lebendig. Doch dann hört sie von Jesus. Hört, dass er ein Gottesmann ist. Dass er heilende Kräfte hat. Und vielleicht auch, dass er Frauen anders behandelt, als es damals üblich war. Besser, gleichberechtigter. Und noch einmal keimt Hoffnung in ihr auf. Sie ergreift die Initiative, macht den mutigsten Schritt ihres Lebens und gleichzeitig so ziemlich das Schlimmste, was sie in dieser Situation machen kann. Sie nutzt die Menschenmenge als Deckung, macht alle unrein und schleicht sich heimlich von hinten an Jesus heran. Sie hat das Vertrauen, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Dann will sie ganz schnell wieder verschwinden, bevor irgendjemand etwas merkt. Doch es kommt ganz anders. Sie berührt also das Gewand von Jesus und im selben Augenblick hören ihre Blutungen auf und sie ist geheilt. Bei Luther heißt es, die Quelle ihrer Blutung versiegt. Aber Jesus merkt, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen ist. Alle Eile ist plötzlich vergessen. Er bleibt stehen und fragt, wer hat mich berührt? Im griechischen Originaltext steht hier das Wort haptomai für berühren. Und es bedeutet nicht nur schlichtweg anfassen, sondern berühren im Sinne von anrühren. Diese Berührung löst ein Körpergefühl aus, das deutlich wahrgenommen wird. Dieses Wort haptomai kommt in keiner anderen neutestamentlichen Erzählung so oft vor wie in diesem Text, nämlich insgesamt 4-mal. Und Jesus fragt also, wer hat mich berührt? Und seine Jünger wundern sich darüber. Du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen und da fragst du, wer dich angefasst hat? Doch Jesus lässt nicht locker. Er blickt sich weiter um und versucht herauszufinden, wer ihn berührt hat. Damit hat die Frau nicht gerechnet. Ihre heimliche Tat wird plötzlich öffentlich. Mit Furcht und Zittern fällt sie vor Jesus nieder und sagt ihm die ganze Wahrheit. Sie überwindet ihre Scheu und ihre Scham und erzählt allen Anwesenden von ihrer Krankheit und auch von ihrer Heilung. Plötzlich ist sie nicht mehr unsichtbar. Und sie darf sich sicher sein, sie hat sich ihre Heilung, ihr Gesundsein nicht unrechtmäßig und heimlich erschlichen, denn alle wissen nun Bescheid. Jetzt kann und darf sie wieder am Leben der Gemeinschaft teilhaben. Eigentlich hätte Jesus verärgert reagieren müssen. Schließlich hat sie etliche, die dort waren, einschließlich ihn selber, verunreinigt. Doch Jesus scheint das, wie in vielen anderen Begegnungen, einfach völlig egal zu sein. Er sieht über das Brechen der alttestamentlichen Reinheitsgesetze schlicht hinweg und sagt stattdessen zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Meine Tochter, warum sagt Jesus das? Es kommt nur dieses eine Mal vor. Er sagt es nur hier an dieser Stelle, nur zu dieser Frau. Ich habe euch am Anfang erzählt, was die organische Ursache ihrer Dauerblutung sein könnte. Aber es gibt auch noch einen psychosomatischen Auslöser. Vielleicht hat hier nicht nur die Heilung des Körpers, sondern auch die Heilung einer verletzten Seele stattgefunden. Vielleicht ist diese Frau in einer Familie aufgewachsen mit einem sehr dominanten Vater. Gefühlskalt, vielleicht gewalttätig, geringschätzig und verächtlich gegenüber Frauen, gegenüber allem Weiblichen und einer äußerst unterwürfigen Mutter. Kein Vorbild, sondern eher eine Opferfigur. Diese Kombination hinterlässt oft seelisch verwundete, traumatisierte Töchter, was sich in einer körperlichen Erkrankung wie einer Dauerblutung ausdrücken kann. Wenn Jesus diese Frau, diese vom Vater seelisch kaputt gemachte Tochter, nun als meine Tochter anspricht, will er ihr damit klar machen, wir gehören ab jetzt zusammen, du gehörst jetzt zu meiner Familie. Vergiss, was war, ich bin bei dir und nehme dich an, so wie du bist. Ich heile nicht nur deinen Körper, sondern auch deine geschundene Seele. Sie darf jetzt wirklich heil sein. Sie muss sich selbst nicht mehr als sündige Frau empfinden, die ihre Strafe verdient hat. Sie ist nun frei vom Stigma der Unreinheit, angenommen als ganzer Mensch, als ganze Frau, einfach so, wie sie ist. Das muss sich für sie angefühlt haben wie der Übergang zu einem neuen Leben, wie die Erweckung vom Tod zum Leben. Und weiter sagt Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich geheilt. In anderen Übersetzungen steht, dein Glaube hat dich gesund gemacht oder hat dir geholfen. Aber all diese Übersetzungen treffen nicht so ganz den griechischen Wortsinn. Wörtlich übersetzt heißt es, dein Glaube hat dich gerettet. Gerettet sein meint aber nicht automatisch die körperliche Heilung, sondern das Eingreifen Gottes, das ein Helfen, ein Heilen, ein Aufrichten sein kann. Die Frau wird mit hineingenommen in eine Gottesbeziehung. Und es gibt so ein wunderschönes Lied, was das sehr gut ausdrückt. Christiane wird uns das gleich einspielen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich möchte euch bitten, hört es euch an und achtet mal auf den Text. Und es passt so wunderschön an diese Stelle. Hört einfach mal zu.
Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren und die Kraft, die von dir ausgeht, tief in meinem Innern spüren. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund und die Heilungsströme fließen, meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Nur ein Stück vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, und die Ströme werden fließen aus der Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von neuem nur für dich. Deiner Gegenwart. Herr, ich bin nicht würdig, bin so oft weg von dir. Doch in deiner Liebe kommst du auch zu mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von neuem nur für dich. Deiner Gegenwart. Oh, oh, oh.
Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deine Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Die Heilung geschieht durch die Kraft der Beziehung. Die Frau wendet sich zu Jesus hin und Jesus wendet sich ihr zu. Er sagt aber nicht, ich habe dich gerettet, sondern dein Glaube hat dich gerettet. Und für Jesus ist es wichtig, dass sie sich öffentlich dazu bekennt. Darum fragt er, wer hat mich berührt? In Römer 10, Vers 9 bis 10 heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen, und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. Diese Frau hat irgendwie gehofft und geahnt, Gott ist anders als diese unbarmherzigen Reinigungsvorschriften. Er ist menschenfreundlich. Er will nicht, dass ich unglücklich bin. Er will, dass ich ein Leben habe. Er ist ein Gott, der mich sieht. Das hat sie ihm zugetraut und darauf hat sie vertraut. Und Jesus gibt ihr damit recht. Er sagt, du hast alles richtig gemacht. Ich finde gut, was du gemacht hast. Gehe hin in Frieden. Die Geschichte von der Heilung der blutenden Frau ist vielleicht auf den ersten Blick nur eine Frauengeschichte. Doch beim zweiten Hinschauen ist sie so viel mehr als das. Wir sehen auch hier wieder die Sehnsucht eines Menschen, der als solcher wahrgenommen und gesehen werden will. In seiner Ganzheit, mit all seinen Schwächen, Ängsten und mit all seiner Zerrissenheit. Das Blut, das so viel Leid über diese Frau gebracht hat, das sie um 12 Jahre ihres Lebens gebracht hat, steht auch für all unsere eigenen Unvollkommenheiten, die wir tunlichst zu verstecken versuchen, die dazu führen, dass wir uns selbst als minderwertig erachten, dass wir uns selbst verachten. Trotzdem möchten wir uns angenommen fühlen. Und diese Frau hat ihr ganzes Vertrauen auf Jesus gesetzt und tut den mutigsten Schritt ihres Lebens, trotz der drohenden Konsequenzen. Viele Menschen drängen sich an Jesus heran, doch sie berührt ihn im Glauben und wird gesund. Wo befindest du dich in dieser Geschichte? Läufst du nur mit? Drängst du dich an Jesus heran? Oder hast du den Mut, dich nach ihm auszustrecken, ihn zu berühren? Hast du die Erwartung, dass Jesus dir wirklich helfen kann? Vielleicht ist genau heute für dich der Zeitpunkt, um mutig zu sein, um im Vertrauen einen Schritt auf Jesus zuzugehen und seine heilsame Kraft zu erfahren. Dein Glaube sollte sich von keiner Unmöglichkeit daran hindern lassen. Als Jesus dann fragt, wer hat mich berührt, kann diese Frau nicht anders und gibt sich völlig in seine Hand. Erzählt ihm und auch allen Anwesenden ihre Geschichte. Erst durch dieses öffentliche Bekenntnis kann sie zu ihrer Rolle, zu einer eigenen Identität in Familie und Gesellschaft zurückfinden. Jesus befreit sie aus ihrer sozialen Isolation und nimmt sie mit hinein in eine persönliche Gottesbeziehung. Wo fühlst du dich ausgeblutet? Welche Unzulänglichkeiten, welche Schwächen machen dich unfrei, treiben dich in die Isolation? Und welche tiefen Verletzungen halten dich dort fest? Damals hatte diese Frau die Möglichkeit, Jesus wirklich zu berühren. Das ist uns heute leider nicht mehr möglich. Doch Jesus möchte dich berühren, helfend und heilend. Er möchte, dass du frei bist. Er weiß schon lange, was dich bedrückt und wartet nur darauf, dass du es ihm erzählst. Dadurch kann auch zwischen ihm und dir eine heilsame Beziehung entstehen und wachsen. Dann kannst auch du seine Kraft erfahren. Er möchte dir tiefen inneren Frieden schenken und dich in ein neues, befreites Leben führen. Und das letzte Wort, das Jesus dieser Frau zuspricht, gilt dann auch dir. Dein Glaube hat dich gerettet. Du bist gesund. Gehe hin in Frieden. Amen.